FAZ Digitec.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitec Podcasts. Nicht nur Deutschland, die ganze Welt ist weiter im Griff der Corona-Pandemie. Die Wirtschaft steht still in großen Teilen. Viele Menschen arbeiten zu Hause, aber sie ruht nicht komplett. Im Gespräch sind wir heute mit der hessischen Staatsministerin für digitale Strategie und Entwicklung, Christina Sinemus, und mit Karl-Heinz Streibig, dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der Software AG und heutigen Präsidenten der Akademie der Technikwissenschaften und einem der wichtigsten Technikberater der Bundesregierung. Guten Tag, Frau Ministerin. Guten Tag, Herr Streibig.
Guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Frau Ministerin, das Bedürfnis vieler Menschen momentan ist so: Wann geht es denn endlich wieder los? Wann können wir wieder raus? Jetzt hat die Bundeskanzlerin gerade mit den Ministerpräsidenten beschlossen, dass ab der nächsten Woche erste Läden wieder öffnen. Wie weit sind wir denn in der Krise gerade? Haben wir das Schlimmste hinter uns?
Also wie das so ist mit Krisenzeiten, bin ich immer in einer Phase von großer Unsicherheit. Und ich kann ganz sicher sagen, dass wir nicht am Ende dieser Pandemie sind, sondern uns noch in einem, ja, vielleicht Mittelteil befinden. Insofern glaube ich, dass es gut ist, dass wir auch jetzt langsam in eine nächste Phase gehen. Aber welche Phase wir jetzt erreicht haben, in welcher Phase wir sind, kann ich nur im Rückblick sagen. Generell halte ich es aber für eine richtige Entscheidung, für eine gute Entscheidung, die auch die Regierung getroffen hat, ob nur Bundesebene und Landesebene, dass wir jetzt in einen ersten Phasenöffnung gehen.
Jetzt haben viele Menschen schon erlebt, dass sie trotz Krise, trotz Kontaktsperren und starker Einschränkungen weiter arbeiten können, zumindest teilweise. Sie können von zu Hause aus arbeiten, weil Technologie ihnen das ermöglicht, weil sie zu Cloud-Diensten Zugang haben oder sich anders verschalten können. Dienste wie Teams oder Zoom viel, viel häufiger genutzt werden, was ja auch an den Zahlen der Unternehmen ablesbar ist. Welche Lehren muss denn Deutschland aus Ihrer Sicht daraus ziehen?
Na, also erstmal ist es eine Bestätigung dessen, wie auch wir in Hessen das Thema Digitalisierung als Schwerpunkt mit der Gründung dieses Ministeriums und auch des Invests von 270 plus 50 Millionen in dieser Legislatur in die digitale Infrastruktur entschieden haben. Und das muss man ganz deutlich sagen, im letzten Jahr haben wir in Hessen noch nie so viel Geld auf einmal in den Ausbau, in den Aufbau von digitaler Infrastruktur gesteckt. Und das bewährt sich jetzt, dass das die richtige Entscheidung war. Denn die digitale Infrastruktur ist die Basis dafür, dass wir jetzt Homeoffice machen können, dass Streamingdienste, Videoschalten stattfinden können. Und ich glaube, diese Erkenntnis, dass man hier schnellstmöglich, bestmöglich in digitale Infrastruktur zu investieren hat, ist nochmal durch das aktuelle Geschehen verstärkt worden.
Herr Streibig, neue Technologie ist teuer. Gerade der Mittelstand ist ein Rückgrat der deutschen Wirtschaft, stellt viele Arbeitsplätze bereit und ist bislang auch sehr erfolgreich. Ist es für den besonders schwierig, da mitzuhalten? Ist der wirklich schnell genug, wenn es darum geht, die neuesten Technologien in die eigenen Prozesse und Produkte einzupflegen? Eher nicht eigentlich.
Ja gut, durch Ihre letzten drei Worte in Ihrer Frage haben Sie ja die Assoziativfrage entlarvt. Eher nicht, haben Sie gesagt. Das ist ja vor der Krise oft gesagt worden, dass der Mittelstand einfach zu langsam digitalisiert, zu langsam die neuen Techniken und Technologien annimmt. Das ist ja auch richtig, obwohl es da keinen absoluten Maßstab als solches gibt. Aber meine persönliche Einschätzung ist, dass 15% des Digitalisierungspotenzials im Mittelstand, aber auch im öffentlichen Bereich erst ausgeschöpft sind. Und wir haben gesehen, dass in so einer Pandemiesituation wie jetzt, wo man dieses Physical Distancing oder Social Distancing, wie es genannt wird, ein wesentlicher Ausbreitungsbegrenzung darstellt, also eine wesentliche Hilfe und Unterstützung, insbesondere in der ersten Phase, ist natürlich dann die virtuelle Präsenz, die Nutzung digitaler Medien, Online, Videokonferenzen, Homeoffice, aber auch Online-Wartung von Maschinen, Anlagen im Maschinenbau, im Mittelbau, im Mittelstand wie in Deutschland, ein ganz wesentlicher Beitrag, um während dieser Pandemie ein Mindestmaß an Infrastruktur, an Versorgung aufrechtzuerhalten und überhaupt in der Lage zu sein, dass wir keinen totalen Kollaps bekommen.
Jetzt sind viele Dienste, die deutsche Unternehmen verwenden, ja welche, die nicht von deutschen Unternehmen auch bereitgestellt werden. Das ist ein Thema, was auch wir schon in der Vergangenheit mehrfach thematisiert haben. Was muss denn da aus Ihrer Sicht vielleicht geschehen? Oder ist es ein Problem in die Zukunft gerichtet, dass wir das nicht können? Es ist ja jetzt eben einfach virulenter geworden und wir haben uns ja auch schon mal darüber unterhalten, dass Technologie in der heutigen Zeit zum Teil auch als Druckmittel eingesetzt wird.
Na gut, wir haben jetzt, sage ich mal, zwei Phasen. Die eine Phase ist die, dass wir in dieser Krisensituation nehmen, was vorhanden ist, nehmen, was bewährt ist und auch verfügbar ist. Darauf kommt es jetzt an, dass die Prozesse, die Abläufe, die Versorgung und so weiter, egal ob das im medizinischen Bereich ist oder im Lebensmittelversorgungsbereich, im Energieversorgungsbereich, dass die Abläufe alle gehen, obwohl Menschen auf Distanz gehen müssen. Das hat jetzt Priorität. Alles andere sind Themen, die wir vorher bearbeitet haben, und zwar die digitale Souveränität Deutschlands und Europas. Und das ist ein Thema, was man auch danach weiter aufgreift, weiter vertieft, um da unabhängig zu sein. Aber jetzt im Moment ist eine Strategiediskussion in Bezug auf digitale Souveränität der falsche Zeitpunkt. Jetzt geht es darum, was haben wir, was können wir nutzen, damit wir, wie ich sagte, die Infrastruktur, die Versorgung und so weiter einschließlich der virtuellen Klassen aufrechterhalten können.
Frau Ministerin, wie ist denn Ihre Erfahrung in den vergangenen Wochen in Hessen? Gibt es da viele Klagen von Seiten der Unternehmen, gerade in dem Bereich, dass sie sagen, wir haben große Probleme, unsere Server brechen zusammen oder wir kommen technisch nicht mit?
Also ich sag mal, die digitale Infrastruktur, da haben wir bisher keine Beschwerden, sondern da sind wir tatsächlich sehr stabil. Also angefangen von dem, was ich sage jetzt mal, den weltweiten Datenknoten, DCIGS, den Sie kennen, in Frankfurt hier haben. Da sind die Durchleitungsaktivitäten erhöht. Also die kratzen mal an der Grenze von 9 Terabyte pro Sekunde. Aber wir haben noch 37% Auslastungspotenzialmöglichkeit nach oben. Und wir sind auch in einem ständigen Kontakt mit denjenigen, die diese Infrastruktur bereitstellen. Und insofern kann ich nur von uns aus sagen, die Stabilität der digitalen Infrastruktur ist in Hessen sehr gut.
Wie ist es um die Schulen bestellt? Jetzt sind die Schüler momentan zu Hause. Und natürlich ist auch die Frage ganz neu wieder aufgekommen, was ist denn mit Unterricht online? Wie weit sind denn die Schulen dabei, Schüler unterschiedlich zu fördern und dann eben nicht nur in einem Klassenraum, sondern eben auch remote sozusagen, vielleicht auch als Möglichkeit für künftige Pandemien?
Also man muss ja grundsätzlich ist ja zu konstatieren, dass wir aufgrund dieser Pandemiesituation, ich mag es mal mit Evolution vergleichen, in quasi eine Art Selektionsdruck geraten sind. Ja, und das heißt auch immer, dass man dann etwas tun muss, was man möglicherweise unter Druck nicht getan hätte. Und ich kann eins sagen, dadurch, dass wir bereits circa über 80% der Schulen mit Glasfaseranschluss versorgt haben, ist das zumindest mal eine gute Basis gewesen, auch um die digitale Bildung hier aufzusetzen. Und was wir aktuell merken und sehen, ist, dass das Schulportal in Hessen, was die digitale Schule und das digitale Lernen ermöglicht, innerhalb kürzester Zeit angewachsen ist auf 850 Nutzer, also heißt plus 200 in dieser Pandemiephase. Und wir auch davon ausgehen, soweit in Rücksprache mit dem Kultusminister, dass wir hier deutlich schneller an das digitale Lernen herankommen werden, als geplant war. Das heißt, wir sind vorbereitet. Und man muss natürlich auch dazu sagen, dass viele Schulen, und ich habe einige besuchen dürfen, auch dieses und letztes Jahr, durchaus hier ganz anders gerüstet sind, auch auf die didaktische, auf das didaktische Momentum der Digitalisierung, als man das möglicherweise vermutet. Und soweit ich das beobachte, im Übrigen auch bei meinen eigenen Kindern, klappt das aktuell sehr gut.
Das heißt, aus Ihrer Sicht ist, es gibt ja da eben diese zwei Punkte. Einmal ist die Technik verfügbar, also die Hardware. Und die zweite Frage, können das die Lehrer überhaupt? Die sehen Sie auch eher positiv momentan.
Natürlich kann man, ich sehe das positiv. Ich sehe es vor allen Dingen positiv, dass sehr viele sich auf ihre Art auch eine Möglichkeit schaffen, um die Kommunikation, das digitale Lernen, die digitale Schule in Hessen voranzubringen. Das eine ist das Nutzen dieses Schulportals, was ich gerade genannt habe. Das andere ist aber auch schlichtweg zu schauen, wie kann ich mit den Schülerinnen und Schülern am besten in die Kommunikation kommen, und sei es nur, dass ich Aufgaben per E-Mail versende, zurück mir versenden lasse und dann Lehr- und Lernkonzepte, die ich über die Programme Digitale Schule Hessens schon habe, jetzt auch real einsetze.
Herr Streibig, die Pandemie hat bisher relativ verheerende wirtschaftliche Folgen. Die Bundesregierung ein dreistelliges Milliardenpaket aufgelegt, um an verschiedenen Stellen Unternehmen unter die Arme zu greifen. Ist das Geld, was künftig in den nächsten Jahren dann eigentlich für Digitalisierung dringend nötig wäre und nun aber fehlt? Gibt es ein Problem?
Also, so wie ich das sehe, die Mittel, die jetzt aufgewendet wurden, auf Bundesebene, auf Länderebene, aber auch europaweit, sind ja ein Vielfaches dessen, was man für eine Digitalisierung aufwendet. Und deshalb bin ich der Meinung, wir haben jetzt die einmalige Chance, basierend auf der Erkenntnis, die da ist. Es weiß jetzt jeder Lehrer, wozu Digitalisierung nützt. Es weiß jeder Maschinenbauer, wozu Digitalisierung nützt, wenn die Maschine nicht mehr läuft und er keinen Techniker hinsenden kann, dass es halt wichtig ist, dass die Maschine connected ist, verbunden ist, dass er den Zustand der Maschine aus der Ferne überprüfen kann und auch aus der Ferne Wartungsvorschläge machen kann. Wir haben gesehen, dass das gesellschaftliche Leben aufrechtzuerhalten gehört ja dazu, dass man auch Behördengänge machen kann. Und man sieht, wie wichtig es wäre, wenn wir schon alle Behördengänge digitalisiert hätten. Denken Sie nur daran, ein Auto anzumelden. Ja, im Moment gibt es eine Restriktion, weil die Leute nicht in den Ämtern sitzen, dass man eben nur wirklich kritische Kfz anmelden kann, aber nicht jeder seinen Zweitwagen oder sonst irgendein Auto als Privatmann anmelden kann, weil man einfach nur eine limitierte Präsenz hat. Somit ist allen klar, dem virtuellen Klassenraum, den Lehrer, den Maschinenbauer mit Remote Services, im öffentlichen Bereich eben die virtuelle Bürgerservices nutzen zu können, ist jedem klar, wozu Digitalisierung ist und nutzt. Bisher war es für viele ein Buch mit 7 Siegeln, warum auch immer, aber jetzt sieht man ganz klar den Nutzen, die Relevanz, und so wie Frau Sinemus sagte, hat Hessen da ja exzellente Vorarbeit gemacht mit der Infrastruktur als Basis für die Kommunikation, für die Breitbandigkeit, und deshalb glaube ich, dass diese Krise ein enormer Beschleuniger für diesen technologischen Fortschritt sein wird. Und das ist gut, denn das wird uns nach der Krise wiederum die Effizienz bringen, die wir brauchen, um die Delle auszubeulen, die wir jetzt eben durch die Maßnahmen haben während dieser Pandemie.
Die Krise verstärkt die Trends und beschleunigt das. Das sehen wir ja auch im, sozusagen im Kleinen wie im Großen. Aber nochmal auf die Frage, auch danach kostet das viel Geld. Vielleicht ist aber nach der Krise, weil wir jetzt so viel Geld ausgeben, die Situation so, dass eben Staaten und auch Unternehmen erstmal den Gürtel enger schnallen müssen, Bürger vielleicht auch zu höheren Abgaben oder Steuern gebeten werden, um eben die ganzen Rettungsprogramme zu finanzieren, die jetzt aufgelegt werden.
Deshalb müssen wir jetzt in der Krise, dazu hat ja die Akatech auch ein Papier gemacht, Resilienz in der Krise, das heißt Widerstandsfähigkeit, Widerstandskraft in der Krise und danach. Und da zeigen wir ganz klar, dass ein Teil der Krisenbewältigung und ein Teil des erfolgreichen Restartes danach eben diese digitale Infrastrukturen sind. Deshalb wird es überall ganz oben, neben dem Gesundheitssystem, wird das ganz oben auf der Prioritätenliste stehen. Denn wenn die Wirtschaft zu lange leidet, dann werden wir so extreme Probleme haben in der gesamten Ökonomie, dass das vergleichbare Größenordnung mit der eigentlichen Pandemie bringt. Und deshalb meine ich, ist das Bewusstsein für die Digitalisierung da, das Bewusstsein und auch das Geld wird da sein, um das Notwendige zu tun, denn das ist eine absolute Prio 1 nach vorne.
Vielleicht darf ich noch kurz ergänzen, Herr Armbruster. Ja. Ich finde, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen dem, was sozusagen eine solche Krise und diese Pandemie jetzt nämlich auslöst, was Karl-Heinz Streibich auch schon gesagt hat, nämlich ein Erkenntnisgewinn von einem Tag auf den anderen sozusagen, wie wichtig Digitalisierung ist und wie notwendig wir es auch und wie gut es wir auch einsetzen können in der kurzfristigen Problemeinsatzmöglichkeit, indem beispielsweise Unternehmen umstellen auf neue Produktion, indem der Einsatz von Digitalisierung in Prozessen eine Rolle spielt. Und in dem vielleicht auch disruptive Elemente in der Wirtschaft zu nachhaltigen, positiven Wirtschaftsentwicklungen führen werden. Mobile Geschäftsmodelle, ganz neue Geschäftsmodelle, die beispielsweise Gaststättenbetriebe oder ähnliche für sich entwickelt haben. In dieser gesamten Druckbetankung mit Digitalisierung und dem Erkenntnisgewinn durch die Krise müssen wir aber dann auch überlegen, was wird sich daraus an nachhaltigen strategischen Elementen für die Zukunft entwickeln. Und das ist das, was Karl-Heinz Streibich eben gerade sagte. Wir sind im Moment noch gar nicht so weit, dass wir das Ende der Krise absehen können, um daraus strategische Pfade zu denken, sondern wir müssen erstmal mit den unterschiedlichen Elementen umgehen. Und das heißt, Druckbetankung, Digitalisierung, hoher Erkenntnisgewinn, auch, dass wir hier einen hohen Nutzen haben können. Und das ist das, was für uns auch hier im Digitalministerium immer wieder im Mittelpunkt steht, deutlich zu machen, dass Digitalisierung den Menschen nutzt und einen Nutzen bringt. Und das haben die Menschen, glaube ich, im Rahmen dieser Pandemiekrise durchaus verstanden.
Sind also bereiter, sozusagen sowohl auf Arbeitnehmer- als auch auf Arbeitgeberseite zum Beispiel Homeoffice zu dem Standard zu machen, der schon vielleicht mehrfach vorhergesagt wurde, aber bislang gar nicht eingetreten
genau.
ist,
um mal ein Beispiel zu nennen. Auch wir haben hier in Hessen innerhalb kürzester Zeit digitale Möglichkeiten neu programmiert, sozusagen über Nacht aus dem Wirtschaftsministerium heraus unter der Leitung von unserem verstorbenen Finanzminister Thomas Schäfer. Denn wir haben eine Soforthilfe möglich gemacht mit Hilfe einer Neuprogrammierung eines Tools, um digital insgesamt 87.700 Anträge bisher von Wirtschaft mit insgesamt 250 Millionen als Soforthilfe verfügbar zu machen. Das ging nur, weil wir Notwendigkeit gesehen haben, hier schnell zu agieren. Und das geht mit Digitalisierung.
Wer hat das geschafft?
Das ist ein Tool, eine Datenplattform, die von der Ecom 21 bereitgestellt wird. Ein Tool, eine Datenplattform, die wir im Übrigen auch als lizenzfreie Datenplattform den Kommunalen zur Verfügung stellen. Und das Ganze ist beim RP Kassel angedockt. Und dort sind fast rund um die Uhr 700, 800 Verwaltungsmitarbeiter beschäftigt, sich mit diesem Digitaltool auseinanderzusetzen und die Soforthilfen bereitzustellen.
Ist eigentlich aus Ihrer Sicht in dieser Krise bislang der Föderalismus ein großes Hemmnis gewesen? Ist es ein Problem, dass in Deutschland manche Absprachen da vielleicht länger dauern zwischen Bund und Ländern und auch wer dann wie viel Geldmöglichkeiten hat?
Also ich bin grundsätzlich, finde ich, Föderalismus gut, so, um das mal vorweg zu sagen. Als zweites, glaube ich, muss man so ein bisschen differenzieren, dass Föderalismus einerseits und die Diskussionen und die Abstimmungsrunden, die über den Bund stattfinden, in dem Zusammenhang mit der Pandemiediskussion sehr positiv zu werten sind. Denn man hat sich tatsächlich mit den unterschiedlichsten Sichtweisen und Perspektiven und wie gehen wir damit um in dieser Krise, in eine Diskussion, in eine ständige, in eine tägliche Abstimmung begeben. Gleichzeitig ist es so, dass auch jedes Land andere Eigenschaften und geografische Lagen oder auch Bedarfe hat. Und insofern finde ich, eine grundsätzliche Linie abzustimmen, föderal, und dann aber auch noch Lesarten, die den Bedarfen der Länder angepasst sind, dort auch umsetzen zu können, das finde ich eine richtige Balance.
Jetzt haben Sie beide.
Ich möchte noch einen Zusatz machen. Ich möchte noch einen Zusatz machen zum Thema Föderalismus. Ich finde, das wird sich auch im Nachhinein als eine der Stärken herausstellen. Und zwar, wissen Sie, die Bundesländer untereinander und die Ministerpräsidenten untereinander, da gibt's ja auch sowas wie ein Benchmark-Denken. Ich will nicht sagen Wettbewerbsdenken, aber ein Benchmark-Denken, wo man sagt, wer macht den besten Job? Wer kommt mit den besten Ideen und so weiter? Und das ist ja das Beflügel. Das ist ja auch das Prinzip Föderalismus. Und deshalb glaube ich, dass da ein unglaubliches Maß an Professionalität, an Verantwortungsbewusstsein, an Zielorientierung vorhanden ist. Und das 16 Mal, ich finde, das ist auf jeden Fall besser, als wenn man eine autoritäre Stimme hat, die sagt, jetzt geht's hier lang oder dort lang, denn dann kann man zwar schneller entscheiden, man ist aber schneller falsch.
Jetzt haben Sie beide schon gesagt, okay, wir sind in der akuten Phase der Krise noch. Es geht erstmal darum, Technologien zu benutzen, um den Betrieb möglichst aufrecht zu erhalten, um möglichst gut, so gut es eben geht, Schulunterricht zu gewährleisten, Behördenaktivität, Möglichkeiten zu schaffen für Unternehmen, sich Hilfe zu holen, für aus Unternehmenssicht eben die tägliche Arbeit und das Geschäft am Laufen zu halten. Und Sie haben auch beide gesagt, naja, es geht noch nicht so sehr um die strategischen Fragen. Herr Streibich, Sie haben vorhin auch gesagt, es geht nicht so sehr um Souveränität. Ich möchte das Thema trotzdem noch mal bringen, denn es gibt auf der anderen Seite Unternehmen wie zum Beispiel Amazon, die jetzt über 100.000 Leute neu einstellen, weil sie den Bedarf gar nicht decken können mit den bisherigen Angestellten, die Nachfrage, die gewachsen ist, und auch andere, die aus meiner Sicht schon sich die strategische Brille aufziehen, weil möglicherweise jetzt ganze Märkte wirklich neu vermessen werden und vielleicht auch dauerhaft, weil die Leute eben sich jetzt angewöhnen, in den Wochen, in denen sie zu Hause sind, mehr online zu bestellen, Streaming-Dienste zu sehen, während sie früher was anderes gemacht haben, und einmal so eingeübtes Verhalten, wenn es dann irgendwie bequem ist und einen Nutzen hat, dann eben auch beibehalten und dann vielleicht sich eben auch Marktanteile sichern auf Kosten anderer.
Da kann man aber auch eine Antithese zu bilden. Da kann man nämlich die Antithese zu bilden, dass man sagt, auch wenn das jetzt ein Peak ist für Einzelne, und es gibt immer Gewinner in Krisen an den Rändern, ist es vielleicht auch, wissen wir nicht, nachher so, dass die Menschen sagen, ich bin's jetzt aber mal leid, nach x Wochen zu Hause sitzen und vom Sofa aus zu bestellen. Ich bin froh, wenn ich zu meinem Einzelhändler in die Stadt wieder gehen kann und ganz analog mit dem mal einen Kaffee trinken und mich mal wieder freuen, ganz anders etwas auszusuchen als im Internet. Also insofern sage ich mal, da gibt es immer eine These und eine Antithese, und ich glaube, im Moment wissen wir alle noch nicht, welche sich bewährt, weil das Verhalten von Menschen und die Wahrnehmung von Tatsachen oder Nicht-Tatsachen ist nicht immer vorhersehbar.
Das stimmt, wenn ich jetzt aber zum Beispiel mal ich nehme jetzt einfach mal die Börse als eine Richtgröße und mal den Amazon-Aktienkurs, da ist die Sicht relativ eindeutig. Das ist jetzt der höchste Kurs trotz Krise aller Zeiten, der höchste Börsenwert, der wird offenbar zumindest von der professionellen Seite schon zugetraut, dass sich da nachhaltig was verschiebt.
Also ein grundsätzlicher Vorteil, Erkenntnis, aus der Erkenntnis heraus, eben auch digital, virtuell präsent sein zu müssen. Ein wesentlicher Vorteil daraus ist, dass in Zukunft jeder Einzelhändler seine digitale Präsenz signifikant verbessern wird. Denn er wird feststellen, dass in der Krise, wenn er nicht digital ist, ist sein Geschäft einfach zu. Basta, null. Kein Kunde, null Umsatz. Und durch die virtuelle Präsenz kann er das Geschäft weiter aufrechterhalten. Am Anfang nicht so viel, aber mit zunehmendem Wert. Das heißt also, wir werden neben dem Effekt, was die Frau Sinemu sagte, dass es auch wieder ein Rebound, wie man das nennt, gibt, ein Zurückkommen, wieder raus wollen, in die Geschäfte wollen. Deshalb haben die Flagship-Stores ja auch so Konjunktur, da die Leute auch das Erlebnis wollen. Neben diesem Effekt gibt es den zweiten Effekt, dass auch die kleineren Geschäfte werden ihre virtuelle Präsenz aufbauen, um in einem ähnlichen Fall, mag hoffentlich so bald nicht kommen, aber aus dem Fall jetzt lernend, eine virtuelle Präsenz wie eine Brücke über die Krise ist.
Ich würde das nochmal unterstützen. Ich glaube, dass analog und digital in dieser Balance in die Zukunft gedacht tatsächlich eine viel größere Rolle spielen wird als bisher, wo es dann häufiger darum ging, mache ich digital oder analog, wird es jetzt darum gehen, wie kann ich analog und digital so verbinden, dass ich sozusagen auf beiden Füßen stehen kann. Und man sieht das ja auch jetzt schon. Wenn Sie sehen, in den Geschäften gibt es die Möglichkeit des wahrhaftigen Window-Shoppings und auch das ist ja eine Form von Geschäftsmodell, die man sich möglicherweise dann auch weiterdenken kann.
Frau Ministerin, wie sich konkret eigentlich Ihre Arbeit jetzt im Rahmen der Krise und danach verändert? Gibt es dann viel mehr digitale Kabinettssitzungen in Hessen künftig? Gibt es weniger Dienstreisen, weil man wirklich mehr per Skype oder anderer Konferenztools besprechen kann?
Also ich würde auch hier wiederum sagen, dass man bewusster entscheidet, was man tut oder nicht tut. Und für unser Thema, nämlich die Digitalisierung, ist aus meiner Sicht eine andere Sichtbarkeit oder auch eine andere Wichtigkeit dieses Themas aus dem Blickwinkel der Bürgerinnen und Bürger da. Wo ich an vielen Stellen im letzten Jahr wirklich noch versucht habe zu sagen, passt mal auf, es hat doch auch einen Vorteil, die Digitalisierung. Und dann Menschen wie beispielsweise meine alte Mutter im Pflegeheim gesagt hat, also das kann ich mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, ist sie jetzt aber ganz glücklich, dass es die Möglichkeit gibt, via digitales FaceTime oder ähnliches miteinander in Kontakt zu treten. So, und insofern sage ich, dieser Erkenntniswert, diese Sichtbarkeit der Digitalisierung wird uns auch in Zukunft helfen, das Thema Digitalisierung zum Nutzen des Menschen hier in Hessen weiter voranzutreiben.
Und es geht auch nicht wieder weg, wenn, sagen wir mal, sich die Verhältnisse wieder etwas mehr normalisieren?
Es wird nie wieder so sein wie vorher. Das ist jetzt zwar ein bisschen Spruch, aber es wird nie wieder sein wie vorher, weil man nämlich viele dieser Entscheidungen ganz anders, ganz neu, viel bewusster trifft. Vielleicht sagt man, okay, wir wechseln ab zwischen Videokonferenz, Telefonkonferenz, Konferenz und persönlichem Treffen, weil man schlicht die Erfahrung gemacht hat, dass alle Varianten möglich sind.
Ich möchte da noch einen Punkt dazu bringen, und zwar an drei Beispielen. Erstens, man wird nie mehr so bedenkenlos auf Geschäftsreise gehen wie bisher. Man wird sich zuerst fragen, kann das nicht per Video gemacht werden, per Konferenzcall gemacht werden? Das ist der erste Punkt. Das wird definitiv einen Einfluss haben. Der zweite Punkt ist der, dass man im Maschinenbau, als ein Beispiel, bis hin, wenn man Maschinen in Betrieb nimmt, da musste nicht unbedingt ein Techniker nach China fliegen, um die Maschine dort in Betrieb nehmen. Die kann man per Videoconferencing vor Ort in Betrieb nehmen und die Funktionsfähigkeit zeigen, dann verpacken und schicken. Ein drittes Beispiel, wir werden mit Sicherheit auch in dem ganzen Bereich des Shoppings eine, so wie Frau Sinemu sagte, wir nennen das eine Hybridstruktur haben, wo man wirklich das Vor-Ort-Erlebnis und das Bestellen, dass man da ein ganz neues Verhältnis zu findet. Es wird deshalb eine Koexistenz geben der haptischen Welt, also der realen Welt, der analogen Welt, mit der digitalen, der virtuellen Welt. Aber die virtuelle Welt wird nicht so ein 10% Nebenbleibsel sein, der so langsam hochgeht, sondern wird ganz rasch in eine Art Balance kommen mit dem, was man in der realen Welt macht. Und das ist gut so, weil das hilft der Umwelt. Erster Punkt. Zweiter Punkt, das hilft der Effizienz in vielerlei, in vielen Dingen. Und ich glaube auch, dass die Menschen nicht mehr so gestresst sein werden in dem Sinne, dass man Homeoffice lockerer sieht, dass man die Reiseterminkalender nicht mehr so eng packt. Das sind ja alles Dinge gewesen, die eine enorme Verdichtung, einen enormen Stress, aber in der realen Welt eine enorme Blindleistung zur Folge hatte. Denn wenn man ein Drittel bis 50% am Tag nur unterwegs ist, ist natürlich nicht so effizient, als wenn man eine richtig gut virtuelle Infrastruktur hat, wo man am Tag mit an mehreren Orten sein kann und seine Dinge, seine Geschäfte abwickelt.
Ich möchte noch zwei Soft Factors gerne dazufügen. Das eine ist, auch in dieser Krisensituation, in dieser, wie soll ich sagen, in dieser Phase großer Verunsicherung, merken wir hier gerade auch als Regierung, und wir machen uns die Entscheidung wirklich nicht leicht. Ja, wir haben gestern bis Mitternacht gemeinsam getagt und überlegt, wie geht es weiter. Dass auch von den Bürgerinnen und Bürgern, das aber auch quotiert wirkt, ein Stück weit Vertrauen in Politik. Und das, glaube ich, ist etwas, was auch für mich ein wichtiges Zusammensein, ein wichtiges mehr wieder miteinander denken, miteinander diskutieren, miteinander Entscheidungen treffen und leben sieht einerseits. Und zweitens finde ich es ja fast schon berührend zum Teil, wie die Solidarität, das Gemeinschaftsgefühl, das Miteinanderleben auch in Nachbarschafts-Apps, in dem Miteinander unterstützen, in dem Holen von Medikamenten für ältere und vulnerable Personen oder Risikogruppen, wie das zunimmt. Und ich glaube, auch das ist etwas, was den Wert einer Gesellschaft für die Zukunft in solchen Krisensituationen, nämlich wieder eine andere Form von Wertegemeinschaft leben, ausmacht, neben dem, was auch die harten wirtschaftlichen Faktoren angeht.
Das ist sozusagen die positive Hoffnung, und dass die am Ende überwiegt dem, dass die Leute ja erstmal ein Stück weit vermutlich ärmer aus der Krise eben rauskommen werden, weil sie viel Geld kostet. Man könnte ja auch sagen, um da auch noch eine Antithese zu bringen, die kostet eben Geld, danach muss jeder für sich den Gürtel enger schnallen und gerade dann erst recht noch ein bisschen mehr gucken, dass er erstmal selbst zurechtkommt.
Aber vielleicht ist ja genau dieses Solidarität, Gemeinschaft, Leben dann auch eine emotionale Verfasstheit oder Haltung, die doch dann auch zu erstaunlichem positiven Verhalten führen wird. Auch das kann eine These sein.
Herr Streibig, wenn Sie sich die, und Sie sind ja Arkatec-Präsident und außerdem Aufsichtsrat auch mehrerer namhafter deutscher Unternehmen ansehen, wie ist denn da Ihr Eindruck? Ist da eher das Verhalten oder die Haltung so, wir müssen jetzt durch diese Pandemie kommen, damit wir möglichst schnell zurück zu einer neuen, alten, aber ziemlich ähnlichen alten Normalität kommen? Oder ist da wirklich schon zu spüren, wir nutzen das jetzt richtig als und starten dann nochmal ganz anders durch mit Digitalisierung?
Also ich bin unglaublich beeindruckt, mit welchem Verantwortungsbewusstsein alle Firmen, zu denen ich Kontakt habe, die Krise betrachten. Es betrachtet sich keiner als Krisengewinner, es betrachtet sich keiner als, wo kann ich jetzt hier einen Vorteil rausschlagen, sondern man denkt zuallererst, was ist mein Beitrag im öffentlichen Leben als Unternehmen, um die weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern. Zweitens, wie kann ich die Mitarbeiter schützen? Drittens, wie kann ich ein Mindestmaß an Geschäft aufrechterhalten, indem ich einfach den Mitarbeitern mehr Verantwortung gebe, die Abläufe flexibler gestalte. Und eins ist glasklar geworden, so wie es die Frau Sinemus sagte, die Mitarbeiter haben gravierend mehr Vertrauen übertragen bekommen, mehr Verantwortung übertragen bekommen, um im Homeoffice eben die Dinge zu tun, die getan werden mussten, um diese Grundversorgungen am Leben zu halten. Und das wird einen Effekt haben. Diese Erfahrung wird nachhaltig sein. Natürlich haben wir alle gelernt, dass jetzt dieses schlagartige Übergehen in Homeoffice nicht ein Ersatz ist für den Normalbetrieb einer Firma. Aber es war gravierend besser als die Alternative des Stillstandes. Und deshalb wird es wieder ein Zurückkommen sein zur Bürostruktur, aber es wird viel relaxter, viel entspannter, die eine Mischung geben aus Homeoffice, aus variablen Arbeitszeiten und Büroanwesenheitszeiten. Das hat die Krise auch gezeigt. Und deshalb bin ich sehr, sehr positiv, dass die Krise mit aller Problematik, die es hat und diesen schlimmen gesundheitlichen Folgen, die es hat, dass sie aber auch in Bezug auf Abläufe in Firmen und das Verhältnis Mitarbeiter, Firmenleitung und so weiter wesentliche positive Impulse gibt.
Zumindest für diejenigen, die auch nach der Krise weiterhin in Lohn und Brot sind und nicht unter die Räder geraten sind, weil sie eben dauerhaft aus dem Geschäft geflogen sind.
Aber ich möchte noch mal diesen Aspekt verantwortungsbewusst aufnehmen. Ich bin davon überzeugt, dass die verantwortungsbewusste Digitalisierung einen deutlich höheren Stellenwert nach der Krise haben wird als vorher und dabei auch mit der Perspektive des, wie kann ich es am besten nutzen, anders umgegangen wird als vorher.
Nötig ist doch, und da möchte ich mal zur Politik kommen, Frau Ministerin, dass dafür nicht nur bestimmte Programme da sind und Agenten, sondern dass da eben auch Personal da ist, was Technologie vielleicht viel stärker vertritt und verkörpert, als das möglicherweise jetzt Minister sind, die an der Spitze vom Forschungs- und vom Wirtschaftsministerium in Deutschland stehen. Braucht es da nicht auch dann Personal, was viel mehr vielleicht die Sprache der Nerds spricht, viel mehr sich selbst auch für Technologie begeistern kann, um dafür auch Öffentlichkeiten herzustellen? Das ist ja was, woran es in der Vergangenheit, wenn ich den Punkt noch kurz zu Ende machen kann, ja vielleicht noch ganz kurz, was in der Vergangenheit ja auch nicht immer sozusagen gelungen ist, dass man eben eine gute Idee hat, aber andererseits auch zu wenig Begeisterung, zu wenig das in die Breite bringt, dass in Talkshows vielleicht halt auch mal über Digitalisierung und mal auch in einer bisschen größeren Tiefe die Rede ist und nicht die Themen dann doch einer Informatikerwelt irgendwie vorbehalten bleiben, aber so aus dem Rest ein bisschen ausgeklammert sind, weil irgendwie auch da zu wenig Schwung, auch zu wenig so emotionaler Schwung mitgebracht wird.
Also ich weiß nicht, ob man das jetzt allein auf Politik beziehen kann. Ich kann jetzt nur für uns sagen, dass wir, was auch sozusagen die Fachlichkeit und die Unterschiedlichkeit der Fachlichkeit hier alleine in unserem Ministerium angeht, hier eine sehr diverse Gruppe haben, die sehr unterschiedlich da auch unterwegs sind. Und ich kann ein zweites sagen. Für uns ist es sehr wichtig, dass dieses Thema Digitalisierung, das war von Anfang an auch ein Schwerpunkt hier, in der Interdisziplinarität aufgenommen, konzeptioniert und auch kommuniziert wurde. Wir haben beispielsweise ein Programm aufgelegt, schon letztes Jahr 40 Millionen, das größte Digitalprogramm, was es bisher gibt, ein Förderprogramm Distral, was nichts anderes macht, als in Wissenstransfer, insbesondere in Wirtschaft und an der Schnittstelle Wissenschaft zu investieren und darüber auch zu kommunizieren. Wir haben ein Kompetenzzentrum verantwortungsbewusste Digitalisierung als ein interdisziplinäres Forschungsnetzwerk ins Leben gerufen. Und das soll vielleicht so zwei Beispiele sein, die Ihnen zeigen, wie wichtig für uns auch dieses holistische Angehen und das holistische Sehen des Themas Digitalisierung von Anfang an mit auf dem Schirm war. Und ich würde mir sehr wünschen, wenn wir viel mehr Möglichkeiten bekommen könnten, darüber auch zu sprechen, darüber auch emotionaler zu sprechen. Denn es ist auch eine Frage der Haltung, wie ich mit Technikthemen in der Zukunft umgehe und der Akzeptanz, dass nicht jeder auch sich digital verhalten möchte, sondern auch analog.
Herr Streibig, gibt es genug Technikprofis in der Politik?
Wissen Sie, wir haben ja eine funktionierende Wirtschaft. Und es muss ja, man muss ja, wenn man gut essen will, ja nicht ein Kochprofi sein. Deshalb, es gibt ja alle Arten von Dienstleistungen. Es gibt die Dienstleistung in der gesamten Prozesskette, von der Strategieberatung über die Implementierungsberatung, über den Architekturdesign und so weiter und so fort. Das heißt, ich brauche ja nicht jemanden, der ein hervorragender Politiker ist, muss ja auch nicht gleichzeitig ein hervorragender Mediziner sein, um diese Sachen, um das Gesundheitswesen bewerten zu können, und hervorragender IT-Experte sein, um die Digitalisierung zu betreiben.
Aber es schadet doch, auch nicht, oder?
Aber es ist unrealistisch. Es ist doch, wenn ich zum Beispiel als Vorstandsvorsitzender bei Software AG, da war von größter Wichtigkeit für den Erfolg des Unternehmens, dass ich den besten Vertriebsprofi hatte, den besten Finanzprofi hatte, den besten R&D-Profi hatte, um Forschung und Entwicklung zu fördern. Und ich in der Lage war, das Gesamte in einen Kontext zu bringen, auszurichten, einer Strategie zu folgen. Aber nicht, dass ich zu dem ganz bestimmten Thema der große Profi und Experte bin. Was man braucht, ist Offenheit. Was man braucht, ist die Fähigkeit zuhören. Was man braucht, ist die Fähigkeit zu kommunizieren. Und natürlich die Sensibilität für den Adressaten, für den Bürger. Für das, was notwendig ist, entsprechend ein Zeichen der Zeit. Und das macht einen guten Politiker aus, genauso wie einen guten Unternehmensführer. Nicht, indem er der beste Experte zu jedem Thema ist, sondern indem er die Fähigkeiten hat, die ich gerade beschrieben habe.
Frau Ministerin, Herr Streibig, zum Schluss möchte ich Sie gerne beide um einen Ausblick bitten. Und meine, ich weiß, es ist eine Spekulation, weil wir es ja alle nicht genau wissen natürlich, aber wann rechnen Sie denn damit, dass wir mit dem wirklich Gröbsten der Pandemie vorüber sind? Dieses Jahr?
Also aus meiner Sicht, wenn ich mal anfangen darf, die Pandemie wird beherrscht, wenn wir einen Impfstoff haben. Und bis zu diesem Zeitpunkt werden wir kompensatorische Maßnahmen machen müssen, Schutzmaßnahmen machen müssen, um nicht eine Wiederausbreitung ausgeliefert zu sein. Deshalb ist erst dann aus meiner Sicht gravierende Entlastung da, wenn wir einen Impfstoff haben. Zweitens, wenn er in ausreichendem Volumen verfügbar ist, und drittens, wenn die Bevölkerung auch geimpft wurde. Und alles andere sind Vorstufen, wo wir versuchen, sie einzudämmen, die Wirtschaft nicht zu starke Mitleidenschaft zu ziehen, aber ist eine fragile Situation bis zu dem Zeitpunkt. Deshalb fragen Sie mich, wann gibt es einen Impfstoff? Ich habe gelesen, 12 Monate, 18 Monate, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wird das keine kurzfristige Lösung sein.
Frau Ministerin?
Also ich kann nicht in die Glaskugel schauen, und das werde ich auch nicht, weil aus meiner Sicht das von so vielen Variablen abhängt. Jetzt hat Karl-Heinz Streibig gerade den Impfstoff genannt. Wissen Sie, ich weiß ja gar nicht, wie viele Mutanten eines Virus möglicherweise in den nächsten Wochen entstehen könnten und ich dann doch diese Frage des Impfstoffs überhaupt nicht mehr vorhersehen kann. Wir sprechen über das Thema Antikörpertest. Auch da sind wir dabei, was zu entwickeln. Auch das ist eine weitere Kompensationsmöglichkeit, um mehr Wissen zu erlangen. Aber unter den aktuellen Unsicherheiten, und davon haben wir noch zu viele, eine Vorhersage des Endes zu treffen, das wage ich nicht. Was ich wagen kann, ist zu sagen, und das tun wir auch, dass wir jetzt in einem, ich sage jetzt mal, 14-Tage-Rhythmus neu entscheiden, was die nächste Phase der Entwicklung ist. Und auf die kann ich mich festlegen, dass wir nämlich jetzt sagen, in 14 Tagen entscheiden wir in Hessen, wie sind die nächsten Schritte zu gehen und ob es dann in Richtung Lockerung oder auch Nichtlockerung geht, das müssen wir auf der Faktenbasis, die wir dann haben, entscheiden.
Christina Sinemus, hessische Staatsministerin für digitale Strategie und Entwicklung, und Karl-Heinz Streibig, Präsident der Akademie der Technikwissenschaft und einer der wichtigsten Technikberater der Bundesregierung. Herzlichen Dank Ihnen beiden für das Gespräch und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlichen Dank fürs Zuhören einmal mehr. Natürlich informieren wir Sie weiter in diesem Podcast, der Bestandteil unserer Digitech-App ist, über den Fortgang der Ereignisse und auch in allen anderen Kanälen, in den analogen und digitalen der FAZ, über die Digitalisierung in der Pandemie, außerhalb und die Trends und Themen, die Sie sonst nicht verpassen dürfen. Bis nächste Woche. FAZ Digitech.